Zwei Segler kommen vom Kurs ab, verlieren im Sturm ihr Segel und landen auf einer einsamen Insel, winzig klein, eine Palme. Der eine Schiffbrüchige legt sich in den Schatten unter die Palme, der andere rennt total aufgelöst im Strand rauf und runter und sucht den Horizont nach Hilfe ab. Dazu schreit er die ganze Zeit: Oh nein, wir sterben, wir sind verloren, keiner wird uns finden. Der unter der Palme sagt: Hey, beruhig dich. Ich verdiene 100.000 Euro in der Woche. Der andere schaut ihn entgeistert an und sagt: Na und? Du hast dein Geld nicht hier und selbst wenn du es hättest, könntest du es nicht essen oder trinken oder ein Floß daraus bauen. Darauf sagt der unter der Palme: Du hast mich nicht ausreden lassen. Ich verdiene 100.000 Euro in der Woche, bezahle regelmäßig meine Kirchensteuer und gebe den Zehnten an meine Gemeinde. Du kannst wetten, dass mein Pastor uns finden wird. Guten Abend, herzlich willkommen zum Oktoberfest der Andreasgemeinde. Windstärke 12, persönliche Grenzen als Chancen erfahren. Mein Name ist Kai Scheunemann, ich bin pastoraler Leiter in dieser Gemeinde und ich darf euch durch diesen Abend geleiten. Heute Abend ist das Thema Kurs halten mit Gott am Steuerrad. Als Referenten haben wir ein sturmerprobtes Nordlicht eingeladen und wir haben gestern schon erfahren, durch wie viele Stürme er in seinem Leben hindurch musste. Begrüßt mit einem herzlichen Andreas-Gemeindeapplaus Klaus Bache.
Dankeschön.
Klaus, wir haben gestern gehört, dass du Bremen-Fan bist. Seit wann hast du Bremen das Steuerrad über dein Fußballherz geschenkt? Denn du bist in Moers geboren, also nicht in Bremen. Wann hast du dein Steuerrad von deinem Fußballherz an Bremen verloren?
Ich habe 10 Semester Theologie in Basel studiert und okay. Im 7. Semester kriegte ich einen Anruf von einem bis dato fast unbekannten Mann, der mich fragte: Klaus, könntest du dir vorstellen, zu uns nach Bremen zu kommen? Und dann habe ich gesagt: Vorbeischauen kann man mal. Dann habe ich 2 Probepredigten gehalten, dann waren die Ansicht, sie müssten mich behalten, dann bin ich nie wieder weggekommen.
Und wann kam Bremen, Werder Bremen in dein Herz?
Von Anfang an. Okay. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, Bremen ist klein, alles überschaubar und Werder war immer sehr geerdet. Und einige der Spieler hatten auch immer Bezug zur Gemeinde. Mhm. Dieter Als zum Beispiel ist in unserer Gemeinde. Und dadurch entstehen ganz automatisch solche Kontakte.
Also es gibt so vereinzelte Werder-Bremen-Fans hier.
Ja, haben sich gestern zum Teil schon geoutet. Genau. Hat mir sehr gut getan. Aber Frankfurt, herzlichen Glückwunsch. Ja.
Du bist 44 Jahre verheiratet, hast 5 Kinder und 12 Enkelkinder und warst 38 Jahre Pastor in dieser einen Gemeinde in Bremen. Wann hast du Gott das Steuerrad über dein Leben gegeben?
Also so schätzungsweise 4-mal, das erste Mal mit 5 Jahren. Okay. Also das weiß ich tatsächlich noch, da war eine Zeltevangelisation, kennt man heute auch nicht mehr, in der kleinen Stadt am Niederrhein. Und da war Kinderstunde und wir haben ein Lied gesungen, das weiß ich noch heute welches, Solange mein Jesus lebt, kennt auch keiner mehr. Da gibt es eine Strophe: Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Das habe ich mit 5 Jahren irgendwo gecheckt und habe gesagt, so einen ersten Schritt mit diesem Jesus will ich leben. Mit 16 hat sich's dann so auch, denke ich, in der Konsequenz festgemacht bei mir.
Okay, 16, da warst du auch schon in der Pubertät oder?
Durch schon fast.
Durch schon fast, okay, frühreif.
Nein.
Gab es Zeiten in deinem Leben, wo du das Steuerrad wieder selbst in die Hand genommen hast?
Vielleicht gehöre ich zu diesen seltenen Exemplaren, dass ich immer so den Eindruck habe, bei aller Betonung, dass wir ja uns entscheiden können und einen freien Willen haben. Ich habe so den Eindruck, für mein Leben gesprochen, irgendwo sehr früh hat Gott die Hand auf mein Leben gelegt und ich hatte nie die echte Möglichkeit, das Steuerrad selbst in die Hand zu nehmen. Ich hatte nicht wirklich die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und zwar nicht, weil mich jemand gedrängt oder überredet hat, sondern weil ich immer den Eindruck hatte, es kann einfach nichts Besseres geben, als diesem Gott anzugehören.
Seitdem? Durchgehend?
Durchgehend.
Steuerrad?
Ja, natürlich.
Du hast gestern angedeutet, heute Abend wird das Thema Zweifel sein.
Ja.
Also hattest du nie Zweifel?
Oh doch, gewaltig.
Okay.
Aber das bedeutet ja nicht, dass man das Steuerrad gleich in die Hand nimmt. Aber man ist nicht immer ganz sicher, ob der da am Steuerrad steht,
ob er es wirklich gut meint.
Ja, und ob er überhaupt da ist.
Wir werden es heute Abend hören. Ihr habt die Möglichkeit, alle eure Fragen dann auch später nochmal Klaus zu stellen. Vielen, vielen Dank auch gestern für diesen genialen Einstieg.
Ich bin gespannt
auf heute Abend.
Dankeschön.
Was erwartet euch heute Abend? Carsten hat gestern schon gesagt, es wird ein bisschen anders sein, dieses Oktoberfest. Wir werden uns mit ein paar Liedern in diesen Abend hineinfallen lassen. Klaus wird einen Vortrag halten und dann habt ihr Zeit, am Tisch kurz über das Gehörte zu sprechen, auch vor allen Dingen auch eure Fragen aufzuschreiben, die ihr dem Klaus stellen wollt. Danach gibt es das Kreuzverhör mit Klaus, ein paar Informationen, wie es morgen weitergeht. Und wir schätzen so, dass wir 10 vor 10 dann fertig sind. Aber bevor wir heute Abend starten und bevor ich euch verrate, was alles anders wird bei diesem Oktoberfest, habt ihr noch zwei Sachen zu tun. Das eine ist, ihr seid wirklich unsere Gäste herzlich willkommen. Bitte bedient euch mit dem, was vor euch ist. Holt euch Getränke, Apfelsaft, Wein. Das ist das hessische Oktoberfest, ist immer mit Apfelwein und Apfelsaft und so. Bedient euch, nehmt euch, wer gerne ein Bier hätte oder echten Wein hätte. Draußen ist der Stammtisch der Männer, könnt ihr auch jetzt noch schnell hingehen, euch ein Bier holen, verschiedene Sorten oder ein Wein. Aber lasst es euch richtig gut gehen. Das ist das eine, was ihr tun könnt jetzt in den nächsten 3-4 Minuten. Und das zweite ist, stellt euch ganz kurz vor an den Tischen, wenn ihr euch schon kennt, weil ihr mit eurer Frau gekommen seid, dann sprecht mit dem anderen, mit der anderen Person oder so. Aber nur ganz kurz, euren Namen, woher ihr kommt und wann ihr das letzte Mal auf einem Boot oder auf einem Schiff wart. Okay? Nur diese drei Informationen ganz kurz, damit ihr die Leute kennt, mit denen ihr heute Abend den Abend hier verbringt. Viel Spaß, 2 Minuten Zeit dafür. Okay, wenn ihr eure Aufmerksamkeit langsam wieder nach vorne richten könntet.
Ich komme jetzt einfach mal nach vorne, sonst macht sie weiter. Das ist dann beim Fernsehen immer, wenn man so bestimmte Sendungen hat, wenn dann unten plötzlich so die Schrift läuft, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um. Herzlichen Dank. Kurs halten mit Gott am Steuerrad, das ist mein Thema heute Abend. Freunde hatten uns eingeladen zu einer Bootsreise auf dem Götakanal in Schweden. 60 Schleusen in 7 Tagen. Gemütliches Tuckern vom Vänernsee bis zum Roxen. Eigentlich easy das Ganze, wenn man sich mal an die Schleusen gewöhnt hat. Dann stand die Fahrt über den Feddernsee an. Sonnenschein am Morgen. Es hätte uns stutzig machen müssen, dass die Bäume sich relativ stark im Wind bewegen, aber im Hafen war alles ruhig. Wir also los mit kurzen Hosen und T-Shirt, raus aus dem Hafen, um die Landspitze und auf den See. Was dann kam, hat mich bis in meine Träume verfolgt und war vielleicht das Gefährlichste, was ich je gemacht habe. Wir hätten es wissen müssen, denn auf dem riesigen See waren wir das einzige Boot. Der Wind war viel stärker als angenommen und kam quer von rechts. Umkehren war nicht mehr. Wir hatten einfach zu viel Angst vor der Wende bei dem Wellengang. Also Kurs geändert, direkt auf die Wellen zu. 3 Stunden stand ich am Steuerrad durchgefroren und immer in der Sorge, ob wir es schaffen, begleitet von den Stoßgebeten, o lieber Gott, hilf uns. Die Geschichte ist, wie ihr seht, gnädig ausgegangen. Aber sie hat mich unter anderem gelehrt, wie schnell sich alles ändern kann und wie vorstellbar plötzlich eine Katastrophe wird. Und wie sehr uns ein kompetenter Kapitän am Steuerrad gefehlt hat. Gott am Steuerrad. Tolle Sache. Aber ich höre geradezu die Zweifler und die, die diese Überzeugung nicht teilen, wenn sie sagen, also ihr Frommen, meint ihr das wirklich im Ernst? Da sind doch Zweifel angesagt, mehr denn je. Und ich denke, Glaube, glauben können, war ja zu allen Zeiten eine zweifelhafte Angelegenheit. Und genau dazu möchte ich aber heute Abend einladen, zu glauben, es zu wagen. Zu glauben, Gott zu vertrauen, weil er es einfach gut mit uns meint und weil es das Beste und Sinnvollste ist, was wir Menschen tun können. Ich nehme die Zweifel am Glauben sehr ernst, nicht zuletzt, weil ich sie aus eigener Erfahrung nur zu gut kenne. Aber ich will umso nachdrücklicher dazu einladen, an den eigenen Zweifeln zu zweifeln und Glauben zu wagen. Alternativlos, wenn es um die Frage geht, was denn eigentlich der Sinn des Lebens ist. Also wie ist das mit Gott? Was bedeutet es, an ihn zu glauben und tatsächlich damit zu rechnen, dass er den Kurs vorgibt, weil er es einfach besser weiß? Also fragen wir, ist der Glaube an den Gott der Bibel wirklich der richtige Weg? Ist dieser Jesus tatsächlich der Sohn Gottes? Zweifel kommen auf, selbst bei den Menschen, die ganz nah dran sind oder dran waren. Und wir lesen in der Bibel davon, in Matthäus 28, in den Versen 16 bis 18. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich denke, dass Menschen, die schon lange mit Christus unterwegs sind, sich sehr schwer tun mit Zweifeln. Aber so oder so, jeder Christ kennt Zweifel, behaupte ich mal. Ich bin mit 15 Jahren, habe ich vorhin schon angedeutet, 15, 16 Jahren dann so endgültig Christ geworden, habe es dann sehr bewusst festgemacht und es war für mich völlig klar, dass es Gott gibt, dass ich Vergebung meiner Sünden brauche, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist und dass ich nur eins will, diesem Gott gehören. Glaube war für mich zu diesem Zeitpunkt wirklich kein Problem. Gott war da, Jesus brauche ich, warum sollte ich daran zweifeln? Das hat sich mit den Jahren verändert. Der Zweifel wurde zu einem lästigen, herausfordernden und manchmal sogar bedrohlichen Begleiter, spätestens seit dem Theologiestudium. Professor Janssen war mein Professor in Dogmatik, ein Mann, den ich sehr geschätzt habe, dem ich sehr viel verdanke, der aber einmal in einer Stunde zu uns Studenten gesagt hat, und das werde ich nie vergessen, meine Damen und Herren, es gibt Augenblicke in meinem Leben immer wieder, da habe ich große Zweifel an dem, was ich glaube und lehre. Warum zweifeln wir? Was sind Zweifel überhaupt? Und welche Arten gibt es? Warum fällt es uns so schwer, wirklich zu vertrauen, dass Gott am Steuerrad unseres Lebens stehen darf? Ich will das heute Abend so ein bisschen ausführen, allerdings in dem Wissen, dass das nicht erschöpfend sein kann. Aber vielleicht hilft's. Wenn wir von Zweifeln sprechen, können wir ganz grob drei Kategorien unterscheiden. Die erste, da sind die sogenannten unechten Zweifel. Es gibt ja, wenn man das aufmerksam beobachtet, seit Jahren einen Boom an atheistischer Kampfliteratur. So eine beispiellose Kampagne, die versucht nachzuweisen, dass Gott nicht existiert. Das kann man bei YouTube nachhören, nachsprechen. I deny God, ich leugne Gott. So das Buch von Richard Dawkins, Der Gotteswahn, oder die journalistische Provokation von Christopher Hitchens, Der Herr ist kein Hirte. Ist inzwischen ein wenig still geworden um den ganzen Aufstand, weil Zweifel an Zweifeln erlaubt sind. Manfred Lütz, bekennender Katholik und Bestsellerautor, fragt in einem seiner Bücher, nämlich in dem Buch Eine kleine Geschichte des Größten, hinterlistig, Gott sei Dank, Gott existiert nicht. Wenn aber, was Gott verhüten möge, Gott doch existiert. Es ist so wie bei den Gezeiten. Es gibt Ebbe und Flut, es gibt immer wieder den Versuch, mit billigen, minderwertigen Informationen die Menschen zu überzeugen, dass es nichts Übernatürliches gibt und dass unsere ganze Existenz im Grunde keinen Sinn hat. Zweifel, die mir aber seltsam aufgesetzt und unecht erscheinen. Und der Eindruck drängt sich auf, dass man so verliebt in die eigenen Zweifel ist, dass für eine ernste Beschäftigung mit dem Glauben überhaupt kein Platz ist. kurz vor dem Zusammenbruch der CSSR unterschrieben 100 junge Leute einen Brief an das tschechoslowakische Fernsehen. Sie dankten für die Fernsehsendung mit dem Titel »Von Mythen zur Wissenschaft«, in der der christliche Glaube lächerlich gemacht wurde. Und da heißt es wörtlich in diesem Schreiben: »Bringen Sie nur noch einige solcher Sendungen und wir werden alle an Jesus glauben. Wenn es keinen Gott gäbe, hätte der Atheismus nichts zu verneinen. Wir wollen Freiheit, Gedankenfreiheit, Freiheit des Wortes. Wir sind darauf gekommen, dass die einzige ewige Wahrheit Gott ist, den Sie bestreiten und eben dadurch bezeugen, dass er ist. Wozu so viel Mühe für etwas, was nicht existiert?« Also Zweifel werden gesät, weil es Gott nicht geben darf. Vorgeschützte Zweifel, weil nicht sein darf, was sein könnte. Und viele Menschen haben und hatten ein hohes Interesse daran, dass es Gott nicht gibt. Was wurde in der ehemaligen DDR gegen den Glauben polemisiert? »Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein«, hieß es provokativ in so einem sozialistischen Kampflied. Inzwischen wächst eine Generation auf, die gar nicht mehr weiß, wofür die Buchstaben DDR überhaupt stehen. Also es kann Zeiten in unserem Leben geben, da haben wir einfach ein bestimmtes Interesse daran, dass da möglichst keiner ist, der uns reinredet. Da ist es sehr beruhigend, wenn man hört, da gibt's weiter nichts und ich bin niemandem verantwortlich für mein Leben. Ich werde nie eine Geschichte vergessen, die ein Kollege von mir erlebt hat. Nach so einer Veranstaltung wie dieser, am späten Abend, kam ein junger Mann zu ihm und stellte ihn ziemlich empört zur Rede, wie man so reden könnte und das wäre nun überhaupt nicht angesagt. Und die beiden haben bis spät in die Nacht diskutiert. Und dann so nach 2 Stunden waren sie wieder an dem Punkt, wo sie vor 2 Stunden begonnen hatten. Und dann hat es meinem Kollegen gereicht und er hat diesen jungen Mann gefragt: »Das haben wir doch alles jetzt schon besprochen. Jetzt frage ich Sie ganz einfach mal, warum wollen Sie nicht glauben?« Und der junge Mann überlegt einen Moment und antwortet dann zögernd: »Ja, wissen Sie, ich habe eine Freundin.« Sagt mein Kollege leicht irritiert: »Nun, das ist in Ihrem Alter auch normal. Wo ist das Problem?« Und der junge Mann antwortete: »Ja, wissen Sie, sie ist verheiratet.« Zweifel, die aus dem Bedürfnis geboren werden, die eigene falsche Entscheidung zu rechtfertigen. Wo immer wir die Bibel ernst nehmen, wo immer wir dem Gott glauben, der sich hier geoffenbart hat, sind die existenziellen Zweifel oft viel gewichtiger als die intellektuellen Zweifel. Es kann nicht sein, was nicht sein darf, weil ich dann mein Leben ändern müsste und so bastle ich mir meine eigene Religion zusammen. Gott den Kurs meines Lebens bestimmen lassen, unechte Zweifel verhindern das. Aber das ist nur eine Seite. Dann gibt es die uns so bekannten, bedrohlich echten Zweifel in unserem Leben. Und deshalb der zweite Punkt, die echten Zweifel. Wer kann sich die Tagesschau ansehen und nicht gleichzeitig fragen, warum lässt Gott das zu? Warum passieren so schreckliche Dinge in dieser Welt? Da steigen Zweifel in mir hoch. Gott, wenn es dich wirklich gibt und du die Menschen liebst, warum lässt du das zu? Zweifel kommen oft beim Studieren der Bibel. Da lesen wir die wunderbaren Geschichten von Wundern, die Gott in alter Zeit getan hat. Tote stehen auf, Blinde können sehen, Engel erscheinen. Ist das alles nur Fantasie? Warum passieren da nicht heute solche spektakulären Dinge, wo sie uns doch in biblischer Zeit überliefert sind? Und schließlich gibt es das Christsein an sich, das uns schon viel Grund zum Zweifeln gibt. Menschen, die uns gestern Vorbild waren, lassen uns heute fragen, ob überhaupt irgendwas echt war an ihrer Nachfolge. Wie offenbart sich das neue Leben? Wie kommen wir klar mit dem gar nicht so christlichen Verhalten, das uns in der Kirche begegnet? Das Versagen großer Männer und Frauen in der frommen Welt, der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, das gar nicht so christliche Verhalten in der kleinen Gemeinde irgendwo, wo Gemeindeleitung und Pastor im Clinch miteinander liegen. Wenn wir so neu sind, warum sehen wir so alt aus? Also zu den echten Zweifeln gehören dann auch die, die ihren Grund in unserer so vordergründigen und sichtbaren und messbaren Existenz haben. Zu mir sagt ein Mann, mit dem ich eine Zeit lang Sport gemacht habe, du Klaus, ich bin Realist. Du brauchst mich gar nicht weiter einzuladen. Ich kann nicht glauben. Ich halte mich an die Wirklichkeit und da ist mir Gott noch nie begegnet. Und ich denke, wenn das so einfach wäre, was wissen wir denn schon von Wirklichkeit? Man kann Gott auch nicht in ein Reagenzglas stopfen. Was ist denn real? Ich kenne Realkauf. Da ist alles real. Butter, Milch, Kaffee, Käse, Gemüse, Getränke. Das packe ich in einen Korb und bezahle es. Das ist real. Ich kann aber bei Real keine Liebe kaufen. Kein Vertrauen, keine Angst, kein Zorn, keine Zufriedenheit. Sind deshalb diese Dinge weniger real? Und wir könnten ewig weiterforschen, wie der Mensch funktioniert. Aber erklären wir damit den Sinn des Lebens? Und deshalb ist es ja wohl so, kein seriöser Wissenschaftler könnte sagen, Gott gibt es nicht. Es gibt unsichtbare Realitäten, deren Auswirkungen wir feststellen, die wir selbst aber so gar nicht wahrnehmen können. Wir glauben an sie, ohne dass sie irgendjemand beweisen könnte. Wir leben von Hoffnung, jeder Mensch tut das. Jeder Mensch lebt von Hoffnung, obwohl niemand beweisen kann, dass Hoffnung sinnvoll ist. Und das überhaupt mit dem Sinn. Immer dieses Gerede vom Sinn des Lebens. Niemand kann beweisen, dass dieses Leben Sinn macht. Aber jeder sucht nach dem Sinn des Lebens. Wenn dieses Leben reiner Zufall ist, dann macht es keinen Sinn. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Nochmal, wenn dieses Leben reiner Zufall ist, dann macht es keinen Sinn. Zufall ist immer sinnlos. Es ist Unsinn, wenn der Sinn dieses Lebens darin besteht, dass es keinen gibt. Und da muss die Frage gestellt werden, wenn es keinen Sinn im Leben gibt, warum fragt dann der Mensch so nachhaltig nach dem Sinn des Lebens alle Zeit? Da sagt ein bekennender atheistischer Vater zu seinem heranwachsenden Sohn, tu doch mal was Sinnvolles. Wenn der Sohn wach ist, wird er antworten, sorry Dad, aber das ist Blödsinn. Du glaubst, alles ist Zufall und Zufall macht keinen Sinn. Der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Frankl, ein jüdischer Wissenschaftler, der Auschwitz überlebt hatte, sagte einmal, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Und damit meinte er, der beste Beweis, dass es so etwas wie Sinn gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Sinn fragt. Der beste Beweis, dass es Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Karl Ratzinger, der spätere Papst Benedikt, hat in der Einführung ins Christentum vor vielen Jahren geschrieben, wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, der wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen. Ich habe ganz großen Respekt und Verständnis für jeden, der seine Zweifel äußert. Ich kenne das. Aber umso mehr bin ich berührt von den Bekenntnissen jener, die glauben, die geglaubt haben, die mit Gott glaubhaft unterwegs waren. John Donne, zum Beispiel englischer Theologe aus dem 16. Jahrhundert, er schreibt in einem seiner Bücher, einer meiner Lieblingszitate, ich werde von den Toten auferstehen. Ich werde den Sohn Gottes, die Sonne der Herrlichkeit sehen und selbst wie die Sonne scheinen. Ich werde mit den Menschen längst vergangener Zeiten vereint sein und auch mit Gott selbst, der keinen Morgen hatte, der nie begann. Kein Mensch hat Gott je gesehen und ist am Leben geblieben. Und doch werde ich nicht leben, bis ich Gott sehe. Und wenn ich ihn gesehen habe, werde ich nie mehr sterben. Wisst ihr, wenn es nur eine winzige Chance gibt, dass das wahr ist, dann will ich eins unter allen Umständen, koste es, was es wolle, ich will dabei sein. Ich verspiele doch nicht die Ewigkeit, nur weil mir ohne einen tatsächlichen Beweis andere Menschen sagen, dass alles Zufall ist. Und ich hoffe, ihr versteht, wie wichtig das ist. Nochmal, ich verspiele doch nicht die Ewigkeit, nur weil mir ohne einen tatsächlichen Beweis andere Menschen sagen, dass alles Zufall ist. Blaise Pascal war französischer Mathematiker und Physiker und Schriftsteller und überzeugter Christ. Und von ihm stammt eine berühmte Wette, die zusammengefasst so lautet: Wir wollen Gewinn und Verlust abwägen. Setze du auf den Glauben. Wenn du gewinnst, gewinnst du alles. Wenn du verlierst, verlierst du nichts. Glaube also, wenn du kannst. Alles klar? Nee, bei mir auch nicht. Das muss man ausführen. Ist ein bisschen kompliziert. Pascal war, wie gesagt, Mathematiker. Was wollte er damit sagen? Er sagt, man glaubt an Gott und Gott existiert. In diesem Fall wartet das ewige Leben auf uns. Wir haben gewonnen. Man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man nichts, aber man verliert auch nichts. Im Moment des Todes ist alle Erinnerung ausgelöscht. Man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man ebenfalls nichts, verliert aber auch nichts. Man glaubt nicht an Gott und Gott existiert. In diesem Fall verliert man alles. Nicht der Himmel, sondern die Hölle wartet auf uns. Also, so sagt Pascal, wer logisch mitdenkt, muss zu dem Schluss kommen, an Gott glauben ist eindeutig die bessere Option. Wo ist das Problem? Wenn das mal so einfach wäre. Echte Zweifel nagen an uns. Und nicht zuletzt eine dritte Art, die wohl schwerwiegendsten Zweifel. Zweifel aus Verzweiflung. Es gibt so viel Not im menschlichen Leben. Not, die Herzen erstarren lässt. Wo eisige Kälte die Seele umfasst. Und hier hilft kein billiger Trost. Und alles intellektuelle Gerede ist zu flach, kommt gar nicht an. Wenn ich zu Menschen gerufen werde, die auf der letzten Wegstrecke sind, dann lese ich ihnen kein Sonett von Shakespeare vor. Ich zitiere nicht aus der Blechtrommel von Günter Grass. Und wir reden auch nicht über den neuesten Film von Woody Allen. Wenn die Zweifel aus Verzweiflung die Seele quälen, hilft kein billiger Trost, sondern nur liebende Geduld und ganz viel Barmherzigkeit und vor allen Dingen eins, Gegenwart Gottes. Und dann lese ich ein Bibelwort, wovon dem die Rede ist, der uns sicher in den ewigen Hafen führen will. Und das ist mir ganz wichtig festzuhalten. Gott ist barmherzig mit mir und Gott bewahrt mich in meinen Zweifeln. Und ich schäme mich nicht meiner Zweifel und ich habe keine Angst vor meinen Zweifeln. Und dann passieren seltsame Dinge. Ich habe das gestern schon angedeutet. Mir ist vor 5 Jahren etwas Seltsames passiert. Da hat sich mein Leben so ganz anders entwickelt, als ich es mir je hätte vorstellen können. Als der Arzt mir nämlich bei der Untersuchung mitteilte, dass ich 2 bösartige Tumore in meinem Bauch habe. Gleich 2. Als plötzlich die Rede davon war, wie groß die Chance ist, dass ich das überlebe. Da hatte ich keinerlei Zweifel an der Existenz Gottes. Ich habe mich nie zuvor und auch nie danach so in der Hand Gottes gewusst wie in diesem Augenblick, als mir das gesagt wurde. Klar habe ich nicht verstanden, warum ausgerechnet mir das passiert. Krebs haben immer nur die anderen. Ich habe mit Gott gerungen, mich beschwert, geklagt, geweint. Aber ich hatte keinen Augenblick Zweifel daran, dass er existiert. Und noch seltsamer, je länger diese Zeit dauerte, je klarer wuchs in mir die Überzeugung, Gott ist da und er liebt mich und er kümmert sich um mich. Und egal was passiert, ich bin in seiner Hand. Es ist etwas Seltsames mit dem Glauben. Lassen wir uns drauf ein, steht plötzlich eine ewige Verheißung über unserem Leben. Römer 8, 38 bis 40. Da schreibt Paulus: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es gibt da noch eine Geschichte im Neuen Testament, die für unser Thema vielleicht von entscheidender Bedeutung ist. Johannes der Täufer, größter Prophet in der Geschichte Israels und Wegbereiter für den Messias, sitzt im Gefängnis und versteht Gott nicht mehr. Er schickt einen seiner Freunde zu Jesus und fragt nach: Sag mal, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zweifel. Bist du der Sohn Gottes oder bist du es nicht? Und wenn du es bist, warum sitze ich hier im Gefängnis? Zweifel. Johannes will dabei sein. Johannes will frei sein, aber er sitzt um seines Glaubens willen im Gefängnis. Und dann erreicht ihn die Botschaft Jesu. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Aber das ist nicht alles. Das Letzte, was Jesus ihm ausrichten lässt, ist die Feststellung, Matthäus 11, Vers 6, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wie viele haben unter der Not ihres Lebens Gott den Glauben gekündigt? Sie haben die Kirche hinter sich gelassen und wollen von dem ganzen frommen Kram nichts mehr wissen. Und Jesus sagt uns, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wie gehen wir damit um, wenn Zweifel aus Verzweiflung uns überwältigen wollen? Wenn wir einfach nicht verstehen können, wie ein Gott, der uns liebt, sowas zulassen kann. Ich denke, es gibt wirklich nur zwei Möglichkeiten. Leid wird zum Segen, getragen von ewiger Hoffnung, wenn unser ganzes Herz in Gott ruht. Und Leid wird zum Fluch, wenn wir Gott vorschreiben wollen, was er zu tun oder zu lassen hat. In einem der uralten Lieder im Psalm 73 klagt ein Mann Gott sein Leid. Er versteht die Welt nicht mehr und er versteht Gott nicht. Die Bösen leben in Frieden und die Guten leiden. Das Unrecht triumphiert und das Recht wird mit Füßen getreten. Und dann lässt Gott diesen Mann einen Blick in die Zukunft tun, in die ferne Zukunft. Und was er da sieht, lässt ihn Folgendes sagen. Psalm 73, 16 bis 19. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende, ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürztest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Und dann bricht's aus ihm heraus in diesem Lied so das Dennoch des Glaubens. Psalm 72, 23 und 25, da sagt er dann oder singt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Dennoch bleibe ich stets an dir. Da gilt es dann noch eine letzte Frage zu klären. Wie kommen wir vom Zweifel zum Glauben? Nach den Aussagen des Neuen Testaments ist Glaube immer auch ein Wagnis. Glaube ist Vertrauen. Ich vertraue Gott aufs Wort. Ich glaube Gott. Und das klingt manchmal komplizierter, als es ist, denn Vertrauen ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens. Um vertrauen zu können, brauche ich erst einmal Informationen, deshalb ist die Bibel so wichtig. Und deshalb erleben wir immer wieder, wie ihr Inhalt Menschen tatsächlich verändert. 1870 sank in der Biskaya ein deutsches Schiff. Die ganze Besatzung kam dabei ums Leben. In einer Matrosenjacke fanden die Bergungsleute ein neues Testament mit folgender Eintragung. Markus Rottmann, 1864, das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal gelesen aus Angst um meine Seele. Das dritte Mal und all die anderen Male aus Liebe zu meinem Heiland. Wisst ihr, für das Wagnis des Glaubens ist Vertrauen das Entscheidende. Nicht nur an dem Tag, wo ich einmal grundsätzlich zu Gott Ja gesagt habe und ihm mein Leben anvertraut habe, sondern immer wieder. Vielleicht heute Abend oder morgen. Ich glaube an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich vertraue ihm, denn er spricht das letzte Wort in meiner Geschichte. Deshalb die Frage, glaubst du? Vertraust du? Ich habe ja keine Ahnung, wer hier heute Abend alles sitzt. Das ist immer ganz gut, wenn man Gast ist. Ich denke, die meisten von euch werden Menschen sein, die an Jesus glauben und nur zu gut wissen, worum es geht. Aber vielleicht sind auch Besucher hier, die in der letzten Zeit mehr gezweifelt denn geglaubt haben und sich danach sehnen, ganz neu Gott zu vertrauen. Und vielleicht sind sogar welche unter uns, die noch nie eine erste Entscheidung, einen ersten Schritt des Glaubens gewagt haben. Hast vielleicht vieles gehört, bist eingeladen worden, aber du hast es nicht gewagt, einen ersten Schritt zu tun. Ich will jetzt beten. Und dann werde ich ein Gebet sprechen, das Vertrauen bekundet. Und du kannst das zu deinem Gebet machen, wenn es dir danach ist. Und nach dem Gebet hören wir ein wunderschönes Lied. Beten wir. Ich bete erstmal und dann spreche ich dieses Gebet. Herr Jesus, danke für diesen Abend und für die Zeit, die du uns schenkst. Zeit, um über das nachzudenken, was so wesentlich ist. Und danke, dass du all die lieben Leute kennst, die hier sitzen, die heute Abend hier sind, heute Abend. Dass du um jedes Leben weißt und um alle Fragen und Zweifel, die uns plagen und mit denen wir uns auseinandersetzen. Und ich bitte dich von Herzen für die, die schon deine Kinder sind, lange mit dir unterwegs, dass du das Vertrauen, das sie einst in dich gesetzt haben, immer wieder bestätigst und sie bewahrst vor allem Übel. Und ich möchte dich besonders für die bitten, die vielleicht einen solchen Schritt noch nie getan haben, denen es schwer fällt zu vertrauen, aber die irgendwo auch merken, es ist längst dran. Und danke, Herr, dass ich für sie jetzt dieses Gebet sprechen darf. Und wenn dir danach ist, dann sprichst du es in deinem Herzen einfach mit. Ewiger Gott, danke, dass du in mein Leben gesprochen hast. Immer wieder. Und ich will dich so gerne besser kennenlernen. Ich will auch sagen können, ich glaube Gott. Ich will so gerne dein Kind sein, dir vertrauen und dir das Steuerrad meines Lebens überlassen. Bitte komm. Bitte nimm du mich, so wie ich bin. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich so lange ohne dich gelebt habe. Und lass mich jetzt und alle Zeit dein Kind sein. Und danke, dass du gesagt hast, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht weg. Danke, dass ich kommen darf. Ich will dir gehören in Zeit und Ewigkeit. Amen.
Mich berührt das, wenn ein Mensch so viel in seinem Leben erlebt hat. 38 Jahre in einer Gemeinde, Höhen und Tiefen erlebt hat. Gestern erzählt hat, dass er ein Enkelkind verloren hat bei der Geburt, kurz vor der Geburt. Krank geworden ist und dann trotzdem so hier steht und sagt, das geht gar nicht an, dass ich glaube. Die meisten von euch, würde ich mal sagen, sind nicht an diesem Punkt oder viele von euch sind nicht an diesem Punkt, sondern ihr habt nicht diese Möglichkeit gehabt, so aufgewachsen zu sein und stellt euch jetzt 1000 Fragen. Und das ist gut. Wir werden gleich Zeit haben, um mit Klaus über diese Fragen ins Gespräch zu kommen, die euch existenziell angehen. Wir hatten eigentlich geplant, dass ihr noch ein bisschen mehr Zeit auch über etwas anderes sprechen könnt in der Kleingruppe. Ich möchte es gerne auf diese Sache begrenzen. Wir nehmen uns 10 Minuten Zeit. Ihr könnt entweder zu zweit, zu dritt oder auch alleine. Nehmt euch einen Zettel, auf dem Platz sind Zettel und schreibt eure Fragen auf. Und sobald hier genug Fragen sind, fangen wir an. Und ihr könnt dann später auch noch Fragen nachgeben, dass wir Zeit haben, eure Fragen zu stellen zu dem, was Klaus erzählt hat. Nehmt euch noch etwas zu trinken, nehmt euch Zeit, nehmt euch Stift und Zettel. Und sobald ihr eine Frage habt, bringt sie nach vorne. Und sobald genug Fragen sind, fangen wir an, damit wir wirklich Zeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen mit Klaus.
Ich
bin noch nicht drauf. Ich bin drauf. Bin ich drauf? Ja. Ihr könnt gerne weiter fragen. Tut sie hier vorne hin. Die Rosalind, sortiert sie bitte. Und gib's mir dann hoch. Gib sie alle an Rosalind. Rosalind, sortierst ein bisschen Rosalind und hilfst mir. Dann also noch weitere Fragen bitte an Rosalind. Aber ich dachte, wir fangen an, damit wir wirklich ein bisschen Zeit haben. Ihr kennt die Regeln. Klaus hat eine Minute Zeit, mehr nicht, dann wird er gegongt. Es gibt keinen Gong, von daher, war gestern so gut, deswegen schafft er das in der Zeit. Klaus, was würdest du zu der Frage sagen, warum Gott das alles zulässt, was wir in der Tagesschau sehen? Was würdest du dazu sagen?
Du gibst mir eine Minute.
Eine Minute, mehr nicht, ja.
Die Frage kann nur beantwortet werden über die Schiene, dass, wie es ein berühmter deutscher Philosoph Leibniz mal gesagt hat, diese Welt die einzig mögliche ist, wenn man auf der einen Seite die Souveränität Gottes sieht und auf der anderen Seite den Menschen in seinem freien Willen. Es gibt keine andere denkbare Welt. Das heißt, wir sind verantwortlich für das, was auf dieser Welt geschieht, weil wir uns entscheiden können für oder gegen Gott. Mit allen Konsequenzen. Und es ist Gottes Gnade, dass er hineinspricht in eine verlorene Welt und uns die Chance gibt, zurückzukehren und Heilung zu erfahren. Wenn ich mehr erzähle, brauche ich eine Stunde.
Du hast ja morgen und übermorgen noch ein bisschen Zeit. Aber ganz kurz, wie soll ich glauben können, wenn das Leben so beschissen mit mir war? Ich habe gebetet, aber Gott hat sich mir nie gezeigt.
Ich würde dich sehr ermutigen wollen, gerade mit diesen Erfahrungen den Gott zu suchen, von dem ich vorbehaltlos sagen kann, wenn du dich ihm anvertraust, meint er es wirklich gut mit dir und du wirst Veränderung in deinem Leben erfahren. Heilung deiner Seele und Heilung deiner Verhältnisse. Es wird ganz entscheidend davon abhängen, dass du dich ihm anvertraust und das wünsche ich dir von Herzen.
Können wir da auch sehr konkret sagen, du könntest danach noch auf dich zukommen und du kannst mit dir noch sprechen. Okay, super. Du hast es ja selbst erlebt und deswegen kam hier diese Frage. Wie haben Sie sich damals erklärt, welche Haltung Gott wohl zum Tod Ihres ungeborenen Enkels hatte? Geschah es mit seinem Einverständnis oder ist seine Macht begrenzt?
Also einmal leben wir in dieser Welt und diese Welt ist eine gefallene Welt und in dieser Welt passieren Dinge, die aufgrund dieser Tatsache passieren müssen. Und die Frommen werden davon nicht verschont. Was ganz Besonderes war, wir haben die Beerdigung dieses kleinen Jungen gefeiert, 2 Wochen später. Und ein Kollege von mir, ein junger Pastor, hat so mit Blick auf unsere Familie, die auch über weite Strecken sehr musikalisch ist, gesagt, Leute, so unendlich traurig das jetzt ist. Und es war eine ganz besondere Atmosphäre. Der kleine Joshua, so war sein Name, ist jetzt in einer anderen Wirklichkeit und es geht ihm so gut. Und mit der Gabe, die Gott ihm garantiert geschenkt hat bei den Eltern, singt er jetzt in einem ganz anderen Chor. Und wir freuen uns, ja so auf den Tag. Wenn wir ihn wiedersehen. Sorry. Das ist ein bisschen zu dicht.
Ich gehe gleich in diese Fragen, denn da waren einige Fragen. Wann kommt man in die Hölle? Wie stellst du dir Hölle vor? Und dann auch die Frage, die geht in die Richtung, werden wir unsere Leute wirklich wiedersehen im Himmel?
Ja. Also zum Ersten kann ich nur sagen, bitte alle Bilder vergessen, die man so aus mittelalterlichen Zeichnungen oder Gemälden kennt. So mit irgendwelchen komischen roten Gestalten, die einer mit irgendeinem Spieß in einem siedenden Topf pieksen oder so. C.S. Lewis, das ist nicht biblisch, das ist dumm Zück. C.S. Lewis, ein sehr bekannter Theologe und Schriftsteller aus England, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, in der Hölle, und damit meint er Gottes Ferne, den Bereich, wo Gott nicht ist, werden nur die sein, die da sein wollen. Also die ihm nun meinen, dass sie ihr Leben alleine führen bis in Ewigkeit, die sollen es dann auch alleine führen. In dem Sinne ist Hölle zu verstehen, ein Raum, wo Gott sich zurückgezogen hat. Wo Menschen dann auch sehen müssen, wie sie klarkommen in Ewigkeit, wenn sie Gott nicht brauchen. Das beschreibt das und was das bedeuten kann, kennen wir schon aus unserer Volksfrömmigkeit, wenn wir sagen, der ist von Mensch und Gott verlassen. Damit meinen wir, dem geht's richtig dreckig. Und insoweit möchte ich da nicht sein. Und das andere, natürlich werden wir uns im Himmel wiedererkennen. Was soll sonst der Himmel? Ja, dann, interessant sind die Geschichten, die Andeutungen in der Bibel immer so, dass man sehr wohl weiß, woher man kommt, sehr wohl kommunizieren kann. Und ich persönlich bin so gespannt auf das, was da passiert. Nicht, wenn ich dann in 100 Jahren mit ihm über diesen Abend spreche und sage, Kai, weißt du noch? Ja, und wie schön, dass so viele dabei sind. Ich würde ein paar alttestamentliche Leute gerne fragen, was sie sich dabei gedacht haben oder nicht, bei dem, was sie da veranstaltet haben. Und ich würde auch Paulus fragen, ob er das wirklich so gemeint hat, was er da an der Stelle im Brief schreibt, oder inwieweit das wirklich inspiriert war, so ein bisschen kritisch, auch als Evangelikaler, aber gut. Ich bin fest davon überzeugt, anders kann ich Bibel an der Stelle nicht verstehen, dass wir uns erkennen werden, wiedersehen werden und die Freude grenzenlos ist.
Verliere ich nicht doch was, wenn ich an Gott glaube und es gibt ihn nicht? Du hast gesagt, dass ich mein Leben ändern muss, wenn es Gott gibt. Dann habe ich doch weniger Spaß, wenn es Gott gibt.
Ja, das ist einer der größten Irrtümer und das beliebteste Mittel aus der Mottenkiste des Feindes. Dass er uns ständig weismachen will, Christsein bedeutet Verlust von Freude. Und es ist genau umgekehrt. Es ist wirklich, Leute, genau umgekehrt. Ich behaupte, tiefe Freude, eine letzte Erfüllung von Sehnsucht, finden wir nur bei Gott. In einer Dimension, wie wir sie sonst nirgends auf dieser Welt finden. Da würde ich jetzt gerne eine Predigt drüber halten.
Ja, du darfst noch, ich hake nochmal nach. Warum sehen die Christen dann so unerlöst aus?
Ja, das kannst du beantworten, du bist auch Pastor.
Nee, die kennen meine Antwort, die möchten gerne deine Antwort hören.
Warum ich habe selber so? Vorhin gefragt, warum, wenn alles neu ist, warum sehen wir so alt aus? Ja. Ich glaube, dass Kirche Jesu Christi immer wieder Erneuerung braucht, und zwar jede Generation. Wir können uns nie ausruhen auf dem, was Väter oder Großväter erlebt haben. Die Generation jetzt, du heute Abend hier, musst dich entscheiden, will ich mit diesem Gott klare Sachen machen oder nicht? Will ich nur Tradition pflegen? Im schlimmsten Fall eben Traditionalist sein, ein bisschen Kulturchristentum pflegen, oder will ich mit Jesus unterwegs sein, mit all den Konsequenzen, auch mit der Nachhaltigkeit, die das bedeutet. Und das macht den Unterschied aus.
Kannst du uns dein Urvertrauen an Gott erklären, insbesondere in den schwersten Situationen deines bisherigen Lebens? Was hat dich daran abgehalten, Gott nicht einfach zu kündigen?
Ja, wenn ich das, kann ich nicht beantworten. Das Verrückte ist wirklich, in den guten Zeiten, auch so in Zeiten wie jetzt diese Tage hier, muss ich immer ein bisschen damit kämpfen, ja, wie viel Substanz ist in alledem, was ich hier verkündige. Wenn man hier vorne steht und die Zeit hat, eine halbe Stunde zu predigen, muss man sich ja sehr gewissenhaft fragen, was mache ich hier eigentlich? Was mute ich den Zuhörern zu? Und das ist immer von Zweifel durchwoben. Aber das Seltsame war in diesen, wie ich das gesagt habe, genauso war es. In Momenten, die ich niemandem wünsche. Ich habe 8-mal Chemotherapie gekriegt. Das hat 5 Monate gedauert. Und da waren Momente bei, die ich keinem wünsche. Und es war wirklich, ich habe geheult und geklagt. Aber es war kein Zweifel an der Gegenwart Gottes. Und es war dann immer wieder, wenn man so aus dem Tal ein bisschen rauskam, ein solcher übernatürlicher Trost, dass ich heute sage, also ich will das nie wieder erleben, aber ich will das auch nicht missen. Das waren so intensive Zeiten, wie ich sie einfach an guten Tagen nicht erlebe. Aber es ist schwer zu beschreiben. Ich wünsche es ja auch keinem. Ich kann dir ja nicht wünschen. Ich wünsche dir leidvolle Stunden, damit du Jesus besser kennenlernst. Bitte nicht. Aber manchmal sollte man diese Zeiten, die jeder von uns erlebt, auch als eine Chance sehen, dass Gott uns in besonderer Weise begegnen will.
Zwei Fragen noch. Woher weiß ich, dass ich das Steuerrad, also die Kontrolle an Gott wirklich übergeben habe und mich nicht die Illusion des Loslassens befinde? Oder woher weiß man, ob oder wann Gott am Steuer ist, wann nicht? Also wie kann ich da sicher sein?
Also ich glaube, ganz sicher ist man nie, weil sich unser Wille immer gerne vermischt mit dem Sein und unsere Motivation nie hundertprozentig rein ist. Aber es fängt damit an, dass ich sehr bewusst sage, lieber Gott, ich will mit dir unterwegs sein. Ich will an dich jetzt glauben. Und ich fange den Tag so an, das ist dann so dieser ganz einfache Tipp, anstatt mit dem Morgenmagazin den Tag zu beginnen, beginne mit einer Viertelstunde guter Lektüre, biblischer Lektüre, falt die Hände und befehl Gott den Tag an und bitte ihn darum, dass er durch diesen Tag hindurch der ist, der das Steuerrad seines Lebens in der Hand hält. Bitte ihn um gute Gelegenheiten von ihm weiterzuerzählen, bitte ihn um Weisheit in deinen Entscheidungen, bitte ihn, keine blöden Geschichten zu veranstalten, bitte ihn, dich vor Streit zu bewahren, liebevoll zu deiner Frau, deinem Mann, zu deinen Kindern zu sein, was weiß ich, aber tu es, rechne mit ihm, so würde es, das kann man nur pflegen, das hat man nie in der Hand als etwas, was luftdicht verpackt ist, sondern was man immer wieder neu auch erobern darf.
Wir freuen uns sehr auf morgen. Was ist das Thema und worauf können wir uns da freuen?
Es geht um den Anker, den man werfen kann, wo man festmachen kann, um die Hand, die man festhalten kann. Die Frage unter dem Thema ist, stell dir vor, auf der anderen Seite gibt es eine Hand, die du festhalten kannst. Stell dir mal vor, das gibt es. Und da will ich so ein bisschen auch einen Ausflug machen in die herrliche Schöpfung Gottes und versuchen deutlich zu machen, wie gut beraten wir sind, wenn wir es mit diesem Gott ernst meinen.
Wir freuen uns sehr drauf. Hier ist noch eine Bitte und die möchte ich einfach nicht weitergeben. Die Bitte an uns, ich werde morgen früh am Prostatakrebs operiert. Bitte betet für mich, dass alles gut geht. Kannst du einfach für die Person beten?
Ja.
Lass uns beten.
Und lieber Herr, du kennst diesen Mann und danke, dass er heute Abend hier ist. Und danke, dass er den Mut hat, diese Bitte so zu formulieren. Und von Herzen wollen wir dich jetzt bitten, so als deine Kinder, als Leute, die dich lieb haben und die dir vertrauen. Hilf diesem Mann, wenn er morgen operiert wird. Hilf den Ärzten, schenk Weisheit und Bewahrung. Und dann schenk ihm auch vor allem in alledem deinen Frieden, dass all die Angst keinen Platz hat, dass er sich getragen und geborgen weiß in dir, dass er dir vertraut. Bitte, schenk ihm deinen Frieden, der so viel höher ist als alle Vernunft, und gib, dass er sein Herz, sein Wesen bewahrt in dir, zu deiner Ehre. Und das schenk uns allen. Amen.
Amen. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank für diesen Abend. Wir freuen uns auf morgen Abend mit dir.
Danke.
Wir sind